Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.
Ah, das Geräusch kann ich auch nicht leiden.
Nee.
Vor allem nachts.
Das ist dann.
Ja, die Mücke nachts. Boah, das macht mich. Also da.
Ja.
Das macht so krass. Ja, da würde ich nie schlafen können. Wenn ich die höre, die Viecher, dann wird das Licht angemacht und dann gehe ich auf Jagd.
Ja, ich bin, wenn ich müde bin, ist es mir das scheißegal. Dann denke ich mir, ach, summ doch, du Scheißvieh.
Nee, das Summen ist ja nur der Vorläufer zu dem, was sie eigentlich will. Mein Blut. Sie will mein Blut. Und ich bin ein Mensch mit einem sehr leckeren Blut. Und ich werde den ganzen Sommer von Kopf bis Fuß zerstochen. Ich sehe aus wie
nicht.
So ein...
Ich schmecke nicht.
Ja, ich schmecke ausgezeichnet. Mhm. Ich habe immer zu Leuten gesagt, die viel gestochen werden, ist kein Problem. Halte ich einfach mal in der Nähe auf, dann hast du es hinter dir. Weil dann kommen sie alle zu mir. Ich war mal mit meiner Mutter und meiner Schwester in Mexiko.
Ja. Oh Gott, ja, eine Böse.
Ja, und wir sind da mitten in diesen ja, Mini-Regenwald, ne? Zu den Maya-Städten gelatscht. Also ich wusste bis zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, was eine richtige Mücke ist. Ja, die habe ich ja dann da kennengelernt. Die Teile sind ja so groß wie so
Flugzeug.
Nee, wie bei uns so eine Schnarke. Also Riesenteile sind das. Riesengroße Riesenteile. Und meine Mutter, meine Schwester und ich, wir laufen also zu dritt durch dieses Ding und die ganzen Viecher kleben auf mir. Und ich hatte einfach in jeder Hand so ein Autanfläschchen und hab die ganze Zeit, wie Waffen das benutzt. Das hat die null interessiert, genau null. Ich hasse diese Viecher wie die Pest.
Ich brauche einfach nur Menschen wie dich, die sich neben mich legen.
Ja, du.
Nachts.
Also. Ja.
Ich bin Gott sei Dank mit jemandem zusammen, wo das genau so ist. Und ich.
Hat deine Frau das wie ich?
Ja.
Oh, richtig, bitte meine Grüße. Es tut mir so leid. Das ist so scheiße.
Ja, für mich ist super. Also, deshalb habe ich sie geheiratet. Nein, Quatsch. Nein, das ist.
Ich habe mich wohl verhört.
Nein. Warum eigentlich dieses ganze Gelaber mit Mücken und blablabla? Weil wir eine Zuschrift bekommen haben von einer treuen Hörerin und es gibt crazy Ängste bei Hunden. Unter anderem eine große, große Angst vor Fliegen.
Ja. Und alles, was so fliegt.
Und alles, was so fliegt. So. Crazy Ängste bei Hunden. Ich habe tatsächlich ein paar Sachen, aber ich habe noch nie gehört, dass ein Hund Angst vor Fliegen hat, aber das werden wir gleich ein bisschen aushöhlen, das ganze Thema. Und vielleicht findet ihr euch wieder da draußen oder vielleicht denkt ihr auch so, boah, sehr unterhaltsame Folge, weil diese Angst kenne ich ehrlich gesagt auch noch nicht so genau. Aber was ist eigentlich dir so passiert, lieber Sarah? Wie war dein Hund im Moment der Woche?
Oh Gott, ich dachte gerade, wo will.
Was ist dir so passiert?
Was ist mit dir passiert?
Was ist denn mit dir so passiert?
Ist nicht so schlimm.
Nein, du siehst sommerlich aus.
Na, danke schön. Ja, das ist auch eigentlich das Thema. Wunderbar durch den Sommer beflügelten Junghunde in meinem Zuhause, Mika und Ronja. Ich werde das filmen und bei Instagram hier auf unserem Kanal hochladen, damit ihr das mal sehen und vor allem hören könnt. Ich muss mal den Moment erwischen. Die sind, jetzt aktuell in so einem High-End-Spielmodus und die spielen halt super gern bei diesem wunderbaren Wetter halt im Garten, ja. Und das ist so laut. Wenn die spielen, das ist ein einziges Gebrummel und Geknurre, dass ich jetzt schon mehrmals angesprochen wurde aus der Nachbarschaft, was denn da los ist mit den Hunden. Mhm. Weil das klingt, als wenn die sich zerfleischen. Das klingt, als wenn ich Hundekämpfe in meinem Garten austrage. Also so schlimm finde ich es jetzt auch nicht, aber scheinbar ist es doch auffällig. Und das fand ich eigentlich sehr amüsant, als ich das erste Mal so, Sarah, darf ich mal fragen, was ist mit deinen Hunden los? Habt ihr da jemanden zu Besuch gerade? Verstehen die sich nicht, die Hunde? Doch, warum? So laut ist bei euch im Garten. Ach so, ja, die spielen, die haben sich gern. Laut, die haben sich laut gern. Ja.
Nice, aber das ist doch was ich finde. Ich finde das immer sehr, also für Außenstehende irritierend. Aber ich finde das immer das beste Zeichen eigentlich. Je lauter, desto besser und je mehr Spaß eigentlich.
Dann sind die richtig gelöst halt, ne? Sind total. Die so gar nicht, halten sich halt einfach gar nicht zurück.
Wie schön. Eine schöne Spielerei. Mhm. Auch gut, also ein Moment der Woche.
Ja. Und was gibt's bei dir Neues in deiner Hundemomente-Welt?
Ach so, ich meine, was ist bei dir so passiert? Naja, das ist eine ganz klare Angelegenheit. Dieses Mal. Weil das Wetter ist ja gut. Und die spannende Herausforderung ist für mich eigentlich jedes Jahr herauszufinden, wann ist es zu warm zum Laufen? Nicht für mich, sondern für den Hund. Und wann ist es noch okay? Jetzt habe ich eigentlich gedacht, dass so bei 20 Grad ist so die Grenze. Und deshalb bin ich morgens gelaufen, also etwas kälter mit 16 Grad. Aber die Sonne war schon da. Und die Laufrunde sollte auch noch nicht so wahnsinnig lange sein. Und ich habe Bella und Pelle mitgenommen. Die Oldies durften zu Hause bleiben. Pelle ist ja jemand, der sehr gerne läuft. Und es war total okay. Ich guckte mir die Hunde an. Es war okay. Und es war auch immer so, dass ich immer abkürzen konnte im Fall das. Und es war kein Anzeichen zu sehen. Und plötzlich dachte ich mir, was macht der Hund? Lief er einmal übers Feld. Und ganz am Ende des Feldes war ein Baum. Der spendete Schatten. Und da lag der Hund. Dann legte sich hin. Der hat gar nicht so sehr gehechelt. Der hat auch irgendwie kein Stressgesicht gehabt. Der hat einfach nur beschlossen, so, jetzt reicht's dann. War eh schon auf dem Weg quasi nach Hause. Deshalb war es jetzt irgendwie alles gar nicht so dramatisch. Bin dann aber auch wirklich so den letzten Kilometer bin ich dann gegangen. Hab dann auch dem Pelle erstmal seine Pause gegönnt. Bella, der alte Kampfhund, hat es natürlich ganz anders gemacht. Der wollte weiterlaufen, laufen, wie diese kleinen schwedischen, dänischen Hofhunde manchmal so sind. Aber es war wirklich krass, weil es keine Anzeichen vorher gab. Und dann aber auch gut zu sehen, dass er für sich entschieden hatte, so hier ist jetzt an der Stelle ist Stopp. Und vor allen Dingen, wie er auch immer das hingekriegt hat, vernünftig in Anführungszeichen, weil er war überhaupt nicht zu erkennen, irgendwie nicht komplett jetzt kaputt war und fertig war, sondern weil er weil er gemerkt hat, jetzt komme ich so langsam in einen Bereich, wo ich einfach die Pause brauche, ohne dass er jetzt total zerstört war. Und das hat mich ein wenig beruhigt. Weiß aber auch, jetzt, wenn die Sonne knallt und es so ist, dass selbst der Wind das nicht richtig regeln kann, dann sind es vielleicht einfach die 18 Grad, die es dann vielleicht hatte, die dann in der Kombination zu viel waren. Du bist jetzt noch ein wenig.
Achso, Entschuldigung, ich hatte mich lautlos gestellt, weil ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber im Hintergrund fliegen bei mir die ganze Zeit hier so Kampfjets rum. Hörst du das? Nee, hörst du nicht. Okay. Ja, weil das war eben ziemlich laut.
Ach, okay. Nee, ich höre nichts.
Ja, ich mache es immer auf lautlos, wenn ich sie schon aus der Entfernung höre, weil das ist ja nicht so schön für euch alle. Mit der Hitze, das sollte man ja mal nicht unterschätzen. Das ist ja irgendwie echt, mir ist aufgefallen, meine laufen ja immer auf, wenn wir asphaltierte Wege gehen, zum Beispiel zum Feld. Da ist auf der einen Seite halt so Bäume und Sträucher, auf der anderen Seite Feld. Und die laufen immer ganz rechts oder ganz links, da wo halt eben am meisten Schatten auf dem Weg ist. Und was man ja auch immer wieder sagt, der Boden und gerade der Asphalt werden ja bei dieser Sonneneinstrahlung und den Temperaturen einfach super heiß. Und die Stelle, mit der die unter anderem am meisten schwitzen, sind eben nun mal die Pfoten.
Ja.
Und das passt nicht so super toll zusammen alles. Deswegen wirst du ja auch in den heißen Ländern, wo viele Straßenhunde sind, am Tag auch keine Hunde sehen, weil die wollen auch tagsüber gar nicht vor die Tür. Die gehen sehr früh morgens und sehr spät abends raus und am Tag liegen die irgendwo unter irgendeinem Strauch oder einem Auto im Schatten und warten, dass es vorbeigeht.
Ja, aber es ist immer wieder muss es irgendwie austarieren, je nach Situation und so weiter. Und jetzt kommen wir ja dann irgendwie langsam in den Sommer und ich kann nur sagen, achtet auf die Zeichen und achtet auf eure Hunde und im Zweifel, auch wenn es verlockend ist bei so einem schönen Wetter, aber auch wenn die Temperaturen gar nicht so hoch sind, Wind ist und so weiter, trotzdem ist das für den einen oder anderen Hund dann doch irgendwie schon too much. Too much ist auch die Fliege.
Ja.
Für den einen oder anderen Hund. Da hat uns eine sehr, sehr, sehr nette Hörerin geschrieben. Ich will es mal ein bisschen abkürzen. Also sie nennt sich bei Insta Anna Quenya. Und der Hund hat eine Geschichte, das muss man sagen. Mhm. Aus Rumänien, mit 2 Jahren zu ihr gekommen. War vorher 3 Monate im kleinen Tierschutzverein. Und davor ein Dreivierteljahr dann auch nochmal in der Sumera. Ja, er ist eher unsicher. Und es ist so, dass der Hund panische Angst vor Fliegen hat. Und zwar so, dass er zittert. Und zwar so, dass er sich in die letzte Ecke hechelnd irgendwo hinpackt, lethargisch ist. Und was soll man dazu sagen? Wie krass ist das bitte? Also wir haben das Thema crazy Ängste. Du kennst bestimmt auch noch so die ein oder andere vermeintliche Angst, wo man dann aber auch die Frage stellen muss, ist das Angst vor der Fliege oder was könnte da dahinter stecken? Manchmal ist es ja etwas sophisticated.
Ja, also sie hat ja nochmal, ich versuche es kurz zu fassen, hat ja noch dazu gesagt, dass sie kurz nachdem er bei ihnen angekommen ist, mal nach einer Wespe geschnappt hat oder nach einer Biene, nach einer Wespe und sie hat ihn da korrigiert oder abgebrochen, relativ streng und natürlich aus der Erfahrung heraus beim Vorhund, der hatte mal eine Wespe abbekommen und das endete in der Klinik mit einem geschwollenen Rachenraum, das ist ja auch echt nicht zu unterschätzen.
Absolut.
So dass sie halt da in dem Moment relativ hart reagiert hat, da war er aber gerade bei ihnen angekommen und sie fragt sich natürlich jetzt, ob das irgendwie zusammenhängt, dass er da aus dieser Einwirkung, die sie damals ihm gegenüber gezeigt hat, dass er daraus diese Unsicherheit entwickelt hat. Jetzt muss ich sagen, ein Hund, der 2 Jahre alt ist, ein Dreivierteljahr in der Smoira gesessen hat und das muss ich einfach sagen, wer es nicht gesehen hat, der muss sich das unbedingt nochmal angucken, weil das hat auch was zu bedeuten. Und dann ist das noch ein Frühkastrat, also da kommen ein paar ungünstige Faktoren zusammen. Der wird ja wahrscheinlich sowieso total zu Unsicherheiten neigen und durch das fehlende Testosteron entwickelt sich das natürlich auch nicht besonders prominent weiter, ne? Weil wenn du einen jungen Hund hast, der jetzt 2 Jahre alt ist, der jetzt hormonell sich normal entwickelt, der würde dann wahrscheinlich durch das Testosteron immer wieder mal Mutigkeitsschübe kriegen, ne? Oder auch bei einer Hündin durch das Östrogen. Das habe ich ja oft schon gesagt, dass man im Zusammenhang mit den Läufigkeiten dann immer wieder merkt, wie sich die Hunde vor oder nach den Läufigkeiten, also vor allem nach den Läufigkeiten, nochmal neu entwickeln und neu erfinden. Das fällt ja durch das Abstellen der Hormone nicht weg, aber das ist sehr eingeschränkt. Und von daher kann es schon sein, dass es ein Hund ist, der halt grundsätzlich super unsicher ist. Aufgrund seiner Mangelprägung, der Erfahrungen in seinen ersten 2 Lebensjahren. Und dann kommt diese Einwirkung durch sie bei der Wespe. Und jetzt hat er da irgendwie so eine Art Fehlverknüpfung mit den Fliegen und den Wespen. Jetzt wäre es natürlich am besten, man könnte so eine Art Desensibilisierung machen. Also ihn konfrontieren und dann runterholen in der Situation, stabilisieren und mutig machen. Wie kriegt man das jetzt hin? Sehr, sehr lustige Sache. Hat man natürlich eine Riesenbaustelle, ja, weil es gibt ja so Dinge, die kannst du gut, so wie zum Beispiel zuletzt, was ich erzählt habe mit der Drohne bei Ronja, das ist ja relativ unkompliziert. Da musst du halt dir jemanden mit einer Drohne suchen und dann kannst du arbeiten. Bei Fliegen und Wespen oder den ganzen Fliegeviechern bist du halt darauf angewiesen, dass sie da sind und dass sie auch sich so verhalten, dass das auslöst bei dem Hund, ne? Aber da würde ich auch drauf bauen und in den Situationen anfangen halt einfach, ihn stark zu machen. Das heißt, in der ich würde ihn natürlich versuchen, nicht danach schnappen zu lassen, aber ich würde ihn natürlich dann auch nicht mehr so hart korrigieren, sondern eher ablenken in den Situationen, wenn man merkt, da ist eine Fliege und der ist schon wieder, die fixieren die ja relativ lang, bevor die danach schnappen, dass man den Hund dann zu sich holt. Aber das wäre ja schon fast wünschenswert, er würde dieses Verhalten wieder zeigen, weil was sie jetzt beschreibt, ist, dass er so panisch wird jetzt, wenn Fliegen in der Nähe sind, dass der völlig fertig und lethargisch in der Ecke liegt und völlig abgeschaltet ist. Der trinkt noch nicht mal mehr Wasser. Das
muss krass sein, ja.
Ja, das ist also wirklich super ausgeprägt. Da hat es eine massive Fehlverknüpfung gegeben, würde ich sagen. Und das Einzige, was man tun könnte, wäre zu versuchen, den Reiz mit einer gewissen Distanz, sodass halt nicht, dass er nicht komplett der sich nicht komplett abschaltet, aber in eine erste Reaktion, eine erste Stressreaktion kommt, der Hund. Und dann versuchen halt, ihn runterzufahren, also zu beruhigen, ihn stark zu machen. Und wie man ihn stark macht, das ist jetzt natürlich per Ferndiagnose kaum möglich zu sagen, weil ich den Hund und den Menschen nicht kenne. Aber ich nenne jetzt mal ein paar Beispiele, da wird sich jeder abgeholt fühlen. Hast du einen Hund, der gut auf Futter reagiert, wirst du halt anfangen, Futterspiele zu machen in dem Moment. Einfach irgendwas richtig Angenehmes, wo er ein hohes Interesse hat, mitzumachen. Also dann nimmst du natürlich auch nicht die Krokette, da musst du ein sehr, sehr hochwertiges, besonderes, schmackhaftes Leckerchen nehmen und anfangen, mit dem Hund was zu arbeiten, während da die Fliege in dem Raum ist. Ist das jetzt ein Hund wie beispielsweise eine Boogie, dann kannst du auch ein Spielzeug nehmen. Kannst du anfangen, mit dem Hund zu spielen, weil das Spielen hochwertiger sein wird, als sich auf die Angst einzulassen. Wenn die aber einmal reingekippt sind, ne, also wenn die einmal richtig drinstecken, so wie sie das jetzt beschreibt, dass er dann nur noch liegt und eigentlich kaum mehr ansprechbar ist, dann machst du auch nichts mehr. Da kannst du nur noch hoffen, dass er sich schnell erholt und man muss dann bei der nächsten Gelegenheit wieder anfangen, zu trainieren. Ich würde halt versuchen, die Situation irgendwie zu steuern. Ist bei einer Fliege halt unglaublich schwierig. Ne, aber ich sag mal so, je nachdem, wie massiv das Problem ist, bist du ja auch sehr ambitioniert, es zu lösen. Und dann wäre halt die Möglichkeit zu sagen, ich baue mir einen Raum, in dem ich sicher bin, da ist keine Fliege, keine Wespe drin. Ich fange eine Fliege oder eine Wespe. Ja, und es klingt doof,
vielleicht reicht der Sound.
Man muss die Tiere ja auch nicht quälen, ne? Man kann ja vielleicht die unter irgendwie so einem Obstgitter, ne, wo trotzdem noch Luft reinkommt oder so. Und dann packst du die in eine Ecke und du gehst in die andere Ecke des Raums und man hört erstmal nur das Summen, ne? Und man hat vielleicht den Auslöser, ohne dass der Hund direkt kollabiert und versucht dann schon mal unter diesen Umständen zu arbeiten und dann fängt man an, sich daran zu tasten, mit dem Ziel, irgendwann nach vielen Wiederholungen, wenn der Hund gut und stabil ist und sich an etwas gewöhnt hat, geht man erst dann den nächsten Schritt. Man kann auch gerne immer mal einen Schritt zurückgehen zwischendurch und sich da nochmal absichern. Mit dem Ziel, irgendwann mal diese Fliege dann einfach durch den Raum fliegen zu lassen und in ihrer Anwesenheit mit dem Hund zu arbeiten. Ich würde mal sagen, nennen wir das mal umprogrammieren. Also den Hund wieder umprogrammieren und ihm wieder eine neue, also Handlungsalternativen zu dem Geräusch anzutrainieren und anzubieten. Aber das Blöde bei diesen ganzen Angstsachen ist halt, es braucht einfach richtig viele Wiederholungen und Zeit. Das ist einfach, da kommen wir einfach nicht drum rum bei dem Thema. Es gibt Hunde, die lassen sich schneller auf etwas ein als andere, aber ich kenne ja jetzt den Hund nicht und wenn, so wie ich das lese in dieser Nachricht, klingt das schon wie ein echter Härtefall. Und so wie das für mich klingt, glaube ich auch, ist das nicht ein Hund, der mit ein paar Wiederholungen riesengroße Schritte macht. Da wird man wahrscheinlich viel Zeit und viel Geduld haben müssen mit dem Tier.
Kann ich mir auch gut vorstellen. Aber die Frage ist ja, was ich überhaupt nicht verstehe, ist, also ich verstehe den Zusammenhang oder den eventuellen Zusammenhang, warum er diese Angst entwickelt hat, aber dass es tatsächlich irgendwie so traumatisch ist, dass das so ein Erlebnis, trotzdem aber dann auch immer wieder durch dieses kleine Summen immer wieder so sehr an der Oberfläche ist. Das ist
da brechen ja andere Sachen aus eigentlich, ne? Das ist ja nicht nur die Fliege, sondern das ist ja ein Paket, was da ausbricht aus dem Tier. Also du hast ja ein Tier mit einer wirklich äußerst unschönen Vergangenheit.
Ja.
Ja. Der hat in seinem bisherigen Leben vermutlich wenig Stabilität erfahren. Der hat keine Selbstsicherheit. Der hat
Entschuldigung. Was ist hier passiert?
Das entschuldige ich jetzt nicht, Herr Kleiss.
Hä, warum ist denn hier?
Hier während der Podcast-Aufnahme, also ehrlich.
Das ist ein bisschen komisch, dass hier, ich habe das auf stumm gestellt, dieses Ding. Warum macht das denn plötzlich Geräusche? Was soll das?
Ja. Weiß ich nicht. Habe ich euch direkt mal geschimpft jetzt hier.
Ja, sorry. Schimpf weiter.
So mal, aber guck mal, bei dir löst das einfach gar nichts aus. Also.
Was? Was?
Ja. Hätte jetzt auch mal ein bisschen, hätte man mit mehr Emotionen so hoch, jetzt schimpft die Sarah, jetzt muss ich mal ganz schnell. Nö, interessiert den einfach gar nicht.
Doch, ich find's schlimm, aber ich hab's doch ausgeschaltet. Was soll ich denn machen? Was ist denn los mit diesen Handys heutzutage?
Ich habe keine Ahnung. Ich finde die Geräte ätzend. So, mal eben am Rande.
Ja, gut.
Aber was ich sagen wollte ist, wenn du das Paket dieses Hundes dir anguckst, ja und da ist ja gar keine Substanz für Stärke und für inneres Gleichgewicht. Und wir kennen das ja alle von den Geschichten von Menschen, die im frühesten Kindesalter nicht beigebracht bekommen haben, wo der sichere Hafen ist.
Ja.
Ne, wir wissen ja, was das auslöst bei Menschen. Wenn du als Kind nicht getröstet wurdest, nicht in den Arm genommen wurdest, nicht beschützt worden bist. Vielleicht sogar ganz im Gegenteil. Die Menschen, die dich hätten beschützen sollen, haben vielleicht deine Hilflosigkeit womöglich sogar ausgenutzt. Das wird jetzt in dieser Hundewelt nicht passiert sein, aber vielleicht konnte sich die Hundemutter überhaupt nicht um die Welpen kümmern. Vielleicht konnte sie ihnen keinen Schutz bieten. Das sind ja alles Vertrauensbrüche. Das sind ja alles Dinge, die ganz unterbewusst in dem Hund ja auch arbeiten. Und jetzt hat er ja, also wenn man sich die Geschichte einfach mal anguckt, der ist auf irgendeine Art, von irgendwoher, aus wahrscheinlich sehr ungünstigen Umständen, in die Smäura gekommen. Der abartigste Tierverwahrungsort unter dieser Sonne, ja. Von da aus dann in den Tierschutzverein, der vor Ort sein Bestes gibt, aber natürlich auch nur unter gewissen Umständen dort gelebt wird. So, dann kommt die große Reise nach Deutschland, die ja auch ein unglaublich, wir unterschätzen immer wieder diese Reise auch, ne, diese lange Autofahrt und alles. Und dann muss man sich hier akklimatisieren. Also mehr Verunsicherung kann in einem Lebewesen ja kaum passieren, wie in dieser ersten Zeit hier in Deutschland. Weil du bist ja, also ich meine, was muss das für dich bedeuten? Wenn du dir anguckst, wo du herkommst und was du bisher erlebt hast, und jetzt kommst du nach dieser langen Autofahrt hierhin, alles ist anders, alles ist neu, die Menschen sind komplett anders drauf, die riechen anders, die verhalten sich anders, die sind auch alle so total nett. Und jetzt kommt eine Einwirkung zum falschen Moment. Natürlich, ich sag dir, wie es ist. Ich hätte wahrscheinlich genau reagiert wie die Frau. Ja, weil das ist in dem Moment, denkst du an die Gesundheit des Tieres. Der will gerade eine Wespe verschlucken oder beißen. Und du hast Angst um dein Tier und du korrigierst ihn womöglich noch nicht mal besonders hart. Vielleicht hast du einfach nur gemacht, na, nein, und bist einfach laut geworden. Hast vielleicht noch eine Handbewegung dazu gemacht. Mit der hat er aber in dem Moment überhaupt nicht gerechnet, weil die 3 Tage vorher warst du halt total um ihn bemüht. Der ist ja gerade angekommen, das ist ein ängstlicher Hund, also warst du super sanftmütig. Und jetzt hast du einmal, bist du aus der Haut gefahren, sagen wir mal, in der Situation, wo wegen dieser Wespe, wegen diesem summenden Viech. Und jetzt ist es ja nicht so, dass der Hund wegen der Wespe eine solche Überreaktion hat, sondern jetzt hat sich in seinem Gehirn einfach komplett alles Mögliche verknüpft. Und ich kann dir nicht sagen, was genau, aber wir gucken uns mal das ganze Paket dieses Hundes an. Und diese Situation hat einfach eine Hilflosigkeit, eine Panik, das hat alles zusammengebracht, könnte man sagen. Von einem Tier, was absolut am Limit ist mental und emotional. Aufgrund der letzten 2 Lebensjahre. Und das hat sich in diesem Moment irgendwie verknüpft oder wie auch immer. Und jetzt bringt er dieses Gefühl, was er in dieser Situation hatte, was aufgrund nicht der Wespe, sondern seines gesamten Daseins so ist, hat er jetzt mit diesem summenden Viech da verknüpft. Und ich glaube, wir unterschätzen einfach, wie unwahrscheinlich prägend diese ersten Monate und Jahre sind bei den Tieren und auch bei uns Menschen. Und wenn die so bescheiden gelaufen sind, wie bei dem kleinen Kerl hier, dann, oder ist das eine Hündin? Ich meine, es wäre ein Rüde. Nee, ein Rüde.
Ja.
Wie bei ihm, dann kann das einfach unwahrscheinlich viel auslösen. Und jetzt hast du eine Fehlverknüpfung. Das passiert in der Psychologie permanent, überall und ständig. Das passiert auch bei uns Menschen. Unser Gehirn ist zu den verrücktesten Sachen imstande. Und es gibt sogar dieses Phänomen, was ich auch jetzt, es hat nichts mit dieser Sache im Einzelnen zu tun, aber einfach um nochmal darzustellen, was unser Gehirn alles machen kann, und das wird bei den Tieren nicht anders sein. Wenn du ein besonders traumatisches Erlebnis oder eine besonders traumatische Lebensphase hattest, wo Dinge passiert sind, die dein Geist einfach nicht aushalten kann, nicht verkraften kann, dann kann es passieren, dass du die einfach löschst. Und dass du im Erwachsenenalter unglaubliche Lücken hast in deinem Leben und einfach gar nicht weißt, warum du dich an nichts mehr erinnern kannst. In der Zeit von 5 bis 8. Keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Keine Ahnung, wo ich gelebt habe. Ich erinnere mich an nichts. Ich kann mich an meine Grundschulzeit 0 erinnern. Irgendwie so, ne? Solche Geschichten gibt es noch und nöcher, weil die Kinder oder die Menschen zu dem Zeitpunkt Dinge erlebt haben, die ihr Geist nicht verarbeiten kann. Die sind zu krass. Und was macht der Geist? Der schützt sich, indem er einfach sagt, wir erinnern uns da nicht dran, wir löschen das. Wir packen es weg in der Schublade, die machen wir schön zu, und dann musst du dich damit nicht beschäftigen. So, das ist das, was in der Menschenpsychologie ja schon längst erforscht ist und bewiesen nachweislich so passiert. Das können wir natürlich mit einem Hund so nicht gut untersuchen, weil wir einfach den Sprachkanal nicht haben, in dem er uns das erzählen kann. Aber wir brauchen uns nicht einbilden, dass die aus diesem Elend da kommen und dann nicht ihr Päckchen mitbringen. So, und das kann tausende Gesichter haben. Du wirst Hunde haben wie eine Mika, die ja auch aus diesen Umständen kommt, und ich merke davon gar nichts. Das ist eine super stabile Hündin, die hat aus egal welchen Gründen, hat die das wirklich hinter sich gelassen. Die hat keine tiefsitzenden Ängste, die hat keine Verhaltensauffälligkeiten. Das ist ein super stabiler, mental gesunder Hund. Ja, genau zur gleichen Zeit, an genau dem gleichen Ort, war Ronja. Die kommt mit einem riesen Päckchen hierhin. Ich kann gar nicht sagen, vor was die Frau Ronja, diese Hündin alles Angst hat. Die Liste ist unwahrscheinlich lang. Die hat tausende von Ängsten, die eine mehr, die andere weniger. Die kann auch wegkippen, die kann sich auch vertiefen. Die fängt dann an zu bellen und bellt sich einfach in eine Trance rein. Die verarbeitet das komplett anders. Das heißt, wir können gar nicht berechnen und mit Sicherheit sagen, was passiert, wenn der Hund dies oder jenes erlebt hat. Wie wird das nachher bei uns aussehen, wenn wir den adoptieren? Wie kann mit ihm umgegangen werden? Das wissen wir nicht. Das wissen wir erst, wenn es passiert. Wenn der Hund einmal da ist. Wenn der Hund da ist und die Dinge passieren, dann wissen wir, was los ist, wo wir stehen und was wir machen müssen. Du kannst, und deswegen ist mir jetzt wichtig, das zu sagen, damit die unsere Zuhörerin, die uns geschrieben hat, nicht denkt, was habe ich da gemacht damals, als ich da mit der Fliege da geschimpft habe und jetzt guckt, was passiert ist. Ihr Verhalten war komplett okay, richtig und nachvollziehbar, und ich hätte es genauso gemacht. Weil klar, man will ja den Hund vor der Gefahr schützen. Die hätte nicht wissen können, dass das womöglich so etwas auslöst. Es wäre aber, und das bin ich mir sicher, wenn es nicht da passiert wäre, wäre es später an anderer Stelle durch etwas anderes passiert. Der Hund hatte einfach eine Bombe in sich drin und die hat da gezündet. So, und die wäre sonst woanders gezündet. Die Baustelle, die der Hund jetzt hat, die hätte er sonst an anderer Stelle gehabt. Vielleicht wäre es günstiger gewesen, er hätte es mit was anderem verknüpft, wo man leichter mit arbeiten kann. Jetzt ist es aber das. Und die Arbeit an dieser Problematik wird die beiden super, super viel weiterbringen. Also der Hund wird daran wachsen, der wird seine Probleme damit auf jeden Fall zu einem großen und guten Teil voranbringen können. Und das ist das, was jetzt eigentlich ganz wichtig ist, im Fokus zu behalten. Bei Ängsten im Allgemeinen. Was vergangen ist, ist vergangen. Das können wir nicht mehr ändern. Wir müssen uns nur darüber bewusst sein, damit wir wissen, wer ist der Feind, womit haben wir es zu tun. Und ganz wichtig, bei Ängsten ist sehr, sehr viel Wohlwollen von uns Menschen. Das heißt, wir müssen wirklich wir dürfen da nicht ungeduldig werden, weil das ist etwas wahnsinnig Mächtiges. Das ist ganz anders als eine Aggression. Eine Angst ist etwas unglaublich Starkes und Mächtiges und das ist leider Gottes auch sehr tief sitzend und braucht sehr viel Überzeugungsarbeit, damit man sich davon wieder befreit. Aber wenn man das schafft, hat man hinten raus einen unglaublichen Push an Selbstwertgefühl, Selbstwert, Bindungsarbeit. Das sind diese Dinge, die jetzt dadurch passieren können. Der Prozess ist halt anstrengend.
Ich habe des Öfteren ja auch irgendwie Hunde gehabt, die Ängste haben und die auch vor allen Dingen, und das finde ich ja immer so das Krasse, die aus dem Aufkommen. Wir haben ja schon des Öfteren auch über Ängste gesprochen. Aber ich finde es wirklich erstaunlich, wie vielseitig das sein kann und wie kleinteilig das sein kann. Und jetzt haben wir auch das Thema, wir haben Ängste schon besprochen, wir haben Tierheimhunde auch immer wieder auch besprochen und dass wir nicht wissen, was in dieser Büchse drinsteckt, in dieser Unbekannten. Ich finde nur tatsächlich wirklich manchmal einfach auch, und das ist für mich immer wieder auch Thema gewesen bei Hunden aus dem Tierschutz, dass du einfach manchmal so völlig aus dem Off mit irgendwas konfrontiert wirst. Und das ist so eigentlich das, worauf ich hinaus will, dass man sich, man kann es nicht oft genug sagen, dass man sich genau auf sowas einfach ja einstellen muss, dass sowas passieren kann und dass das echt ein langwieriger Prozess sein kann. Und manchmal, und das ist wiederum der Umkehrschluss, ich stelle fest, dass manchmal übertragen sich Ängste auch. Also das heißt, wenn du einen Hund hast, holst einen anderen dazu, der eigentlich total in Ordnung ist, plötzlich hat der das ähnlich. Also ich habe das jetzt neulich erlebt, hier nicht weit entfernt gibt es so einen Übungsplatz Schießstand. Worst case für Spanner. Gott sei Dank ist das Militär hier irgendwie so, dass die zweimal im Jahr üben die. Und dann ist ein Tag lang bam, bam, bam. So. Diese Tage, weiß ich ganz genau, brauche ich gar nicht mit Spanier rausgehen, weil bei ein bisschen Bam 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 ist Bam 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 Spanier auch schon wieder zack drin im Haus und will auch nicht mehr. So, was beobachte ich bei Bilbo? Plötzlich merke ich, dass dieser Hund die ganze Zeit an meinem Rockzipfel klebt. Ich denke, was ist denn jetzt mit dir los? Und geht nicht von meiner Seite. Ich habe gesagt, da ist irgendwo eine Gefahr. Will der mich irgendwo verschützen? Ist irgendwas? Und plötzlich höre ich ganz mal den Bären. Hat der Köter tatsächlich dieselben Geschichten von Spanier mit übernommen? Das war vorher nicht der Fall. Es war vorher nicht der Fall, aus dem Off. So, was mache ich? Ja, das, was ich bei Spanier auch gemacht habe, bei Spanier hat es leider nicht richtig gut funktioniert bisher. Lauf jetzt irgendwie die ganze Zeit an diesem Schießstand vorbei. Und trainiere mit dem. Aber ich bin überhaupt nicht drauf gefallen. Ich wusste echt nicht im wahrsten Sinne des Wortes, wo es schießt.
Ja, das ist ja das, was wir auch immer jedes Jahr kurz vor Silvester noch besprechen. Die Möglichkeit zu haben, zu trainieren, das ist ja schon, also Ängste werden ja immer richtig albern, wenn man nicht dran arbeiten kann. Jetzt hast du genau das Richtige gemacht. Du schnappst dir den Hund und gehst zur Quelle der Problematik, noch bevor die Angst erst sich richtig mal einmal etabliert und versuchst das noch früh genug, ich sag mal, das Kind wieder aus dem Brunnen zu holen. Das war ja, was ich vorher meinte, was bei Fliegen so ein bisschen schwieriger sich gestaltet, weil man da jetzt irgendwie gucken muss, wie kriegt man die Fliege so, dass es nicht zu viel und nicht zu wenig. Weil bei Schießstand, da kannst du die Distanz und die Menge ja irgendwie besser bestimmen. Ne? Zu der Thema Angstübertragung, das ist ja quasi Stimmungsübertragung, umso fester und enger und stärker die Bindung innerhalb deiner Gruppe ist, umso eher hast du da auch dieses Thema mit Stimmungsübertragung. Und das bezieht sich ja auf alles. Du kannst ja auch einen Hund mit einer Angst haben, der dank der Stimmungsübertragung eine Therapie durch die Artgenossen bekommt. Das geht ja auch, ne? Also da muss ich sagen, ist Angst halt immer so ein Arsch, weil der so stark ist. Das heißt, das funktioniert leider nicht zuverlässig und auch nicht immer. Aber das kann schon auch sehr hilfreich sein. Also Beispiel, du hast einen Hund mit einer starken Angst vor Schussgeräuschen und du gehst mit einer Gruppe von 5 Hunden, die aber, also jetzt müssen die natürlich schon ein Verhältnis zueinander haben, alle, und du packst den einen ängstlichen Hund in die Mitte dieser anderen 5 super stabilen Hunde und gehst dann da lang, ist das was völlig anderes, als wenn du da mit dem alleine lang gehst. Das wirst du merken. Der bekommt die Sicherheit aus der Gruppe. Machst du das oft genug, hast du deine Therapie auch schon. Das funktioniert natürlich nur, wenn du eine solche Gruppe hast, wenn du das steuern kannst, wie viel Auslöser und wann, wie wo, und du die Bindung zu der Gruppe hast, also wenn das Verhältnis zwischen dem Hund und dem Rest der Gruppe auch passt, dann kann das eine gute Sache sein, aber das haben ja die wenigsten zur Verfügung. Und ich kann dir auch zuverlässig sagen, du kannst neben die Boogie, egal wie viele stabile Hunde, setzen, an Silvester, Silvester ist Silvester, juckt die Null. Da ist die Stimmungsübertragung der Furz egal. Was vielleicht auch daran liegt, dass eher die anderen Hunde sich an ihr als andersrum orientieren. Und wir haben das ja erlebt, im ersten Silvesterjahr mit Ronja und Mika haben die überhaupt nicht auf Silvester reagiert. Im zweiten Jahr hat Ronja jetzt viel mehr auf Silvester reagiert. Ich glaube, dass sie sich in der Zeit einfach mehr an Boogie gebunden und orientiert hat. Und da hat jetzt auch die Stimmungsübertragung stattgefunden. Na, also das ist halt so, ja, das kann auch in die Richtung ein Arsch sein. Aber Angst ist einfach ein ganz, ganz mächtiger Gegner.
Und wenn es nur eine Fliege ist.
Und wenn es nur eine Fliege ist. Ne? Und eigentlich müssten wir mal eine Folge wirklich nur machen zu dem Thema, was passiert da tatsächlich organisch, ne? Also was macht Angst in dem Körper? Wie kommt das? Was passiert da? Warum festigt sich das? Das müssten wir eigentlich mal einmal machen. Das wäre dann vielleicht ein bisschen wissenschaftlicher, aber vielleicht gar nicht verkehrt, wenn das mal einmal, weil das Thema kommt immer wieder hier rein und ich glaube, das ist auch eins der wichtigsten und größten Thema in der ganzen Hundeerziehung oder Hundehaltungsthematik. Und ich glaube, das mal im Kern zu begreifen, was wirklich in den Hunden passiert, was da wirklich los ist, was das hormonell macht, was das in dem Körper der Tiere da passiert, dann hilft das vielleicht auch zu verstehen, warum das so ein schwieriges Ding ist. Und im Übrigen auch eine Sache, die, wenn man jetzt mal sich die Pädagogik noch von vor 40, 50 Jahren anguckt, wenn ein Kind Angst hat und die Eltern gesagt haben, da brauchst du keine Angst haben, das ist alles nicht so schlimm, wo man heute auch weiß, wie wäre es mal mit Gefühle ernst nehmen. Ne? Wenn das der Mensch oder das Kind hier Angst hat, dann ist das Gefühl erstmal echt. Und du kannst mit dem Kind darüber sprechen, du kannst versuchen, ihm die Angst zu nehmen, aber erstmal lass ihm das Gefühl. Ne? Und das ist halt das, was wir jetzt auch bei einem Hund machen müssen. Ob die Angst jetzt sinnvoll ist oder nicht, ist nicht unser Thema. Das Gefühl ist ja echt. Das heißt, wir müssen es erstmal ernst nehmen und dann müssen wir auch ernsthaft mit umgehen. Was nicht heißt, dass wir nicht dran arbeiten. Was nicht heißt, dass wir denjenigen noch da reinpushen müssen. Ne? Aber erstmal ist das Gefühl echt und hat seine Berechtigung, muss ernst genommen werden.
Total. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich der entscheidende Satz auch für diese Folge, weil wenn du es nicht ernst nimmst, dann hast du halt irgendwann, dann wirst du irgendwann gezwungen, es ernst zu nehmen, weil dann einfach auch Situationen vorprogrammiert sind, die dann alles andere als witzig sind. Und die dann eventuell noch schlimmer sind als eben die Angst vor einer Fliege. Und das ist ja das, was eigentlich dahinter steckt und was mich dann auch wieder in ganz viele Situationen gebracht hat. Damals mit Kara zum Beispiel, die einfach brandgefährlich waren. Ich habe die zwar ernst genommen, aber ich bin trotzdem immer so, wie soll ich sagen, mit der leicht überheblichen, arroganten Grundhaltung dran gegangen. Ach, das kriege ich schon hin. So irgendwie das. Also ich hatte immer so das Gefühl, nö, da kann jetzt nichts Gravierendes passieren. Irgendwie habe ich es im Griff. Ein Scheiß. Wirklich ein Scheiß. Es gab Situationen, wo ich wirklich da stand wie gelähmt und so Schiss hatte. Also wirklich die Hosen voll bis oben hin. Schlimmer noch als der Hund. Weil ich natürlich einfach irgendwie Szenarien im Kopf hatte, die alle hätten auch durchaus passieren können, wo du eben nicht nur deinen Hund schädigst, sondern einfach auch andere. Und gar nicht mal aus Fahrlässigkeit. Ich habe die dreifach gesichert teilweise an der Straße. Und es ist passiert, dass die aus allen drei Sicherungen fast raus ist. Wo du dann einfach da stehst plötzlich, denkst, mit drei Sicherungen ist alles gut. Und du stehst da und packst den Hund auf den Arm, hältst den fest, weil du dir nicht sicher sein kannst, dass die dritte auch noch floppt. Und das sind so Dinge, die braucht kein Mensch einfach. Und wenn man rechtzeitig dagegen arbeiten kann oder damit arbeiten kann und das ernst nimmt, man muss, glaube ich, nicht zu schissig sein, weil dann wiederum überträgt sich's auf den Hund. Aber zu sicher sollte man sich nie sein. Wenn ich drüber nachdenke, was da alles passiert ist innerhalb von dieser kurzen Zeit, ist er Trennungshund und ist dann auch bei meiner Ex-Frau geblieben. Aber die hatte so viel Stress und so viel Angst, dass die schon mit meiner Interpretation der Dinge, aber dass die schon mit 3 Jahren weiß um die Schnauze war. Und das bilde ich mir nicht ein, dass das ein Prozess gewesen ist, das einfach auch ein psychischer Prozess gewesen ist. Ja.
Punkt. Ich find's so cool, dass du jetzt da das auch so ehrlich, das ist ja auch etwas, womit wir uns alle schwer tun immer, auch mal zu sagen, da habe ich was unterschätzt. Ja, ne? Und das ist halt, das ist bei Angst halt echt ungünstig, wenn man da irgendwie sagt, naja, alles nicht so schlimm, alles nicht so wild. Und dann vielleicht auch, also habe ich oft genug gesehen, beispielsweise, also gerade auch bei diesen Autosachen, Hunde, die panische Angst vor Autos hatten, sind natürlich oftmals Hunde aus dem Tierschutz, aus dem Auslandstierschutz, die einfach da noch nicht wirklich mit Begegnungen, also konfrontiert wurden oder aber die vielleicht viel zu viel davon erlebt haben und auch nur mit sehr viel Glück überlebt haben, dass da Leute gesagt haben, nee, jetzt, da muss der jetzt durch, ne? Und das wird schon. Und da ist der Hund am Ende auch überfahren irgendwo. Hat das Leben ein Ende genommen, weil man da unterschätzt hat, wie panisch ein Hund werden kann. Und immer schön mit der Ruhe, viel Geduld und ganz ehrlich, das ist halt der Deal mit den Tierschutzhunden. Da kommen immer wieder Überraschungen und ich meine ganz ehrlich, das mit der Wespe und mit der Fliege, da rechnet ja nun wirklich keiner mit. Nee. Das ist einfach eine richtig schräge, blöde Nummer. Und ich kann nur Mut machen, sich da was zu überlegen, wie man es am besten irgendwie gearbeitet kriegt, weil daran werdet ihr als Team wachsen, das steht fest. Da bin ich mir 100%ig sicher, dass man kann da nur gewinnen. Dass das 100% wieder weggeht, das würde ich jetzt mal so stehen lassen, das glaube ich eher nicht. Aber maximale Verbesserungen bis hin zu Gleichgültigkeit dem Thema gegenüber ist schon möglich. Und auf dem Weg dahin passieren halt viele gute Sachen, auch wenn das sehr anstrengend ist.
Wir lassen es so stehen. Ich gehe Fliegen jagen und guck mal, Bilbo hasst Fliegen, so viel kann ich sagen. Er hasst
Fliegen. Ja, haben ja auch alle, wenn irgendwo eine ist, die können alle, die kommen nicht zur Ruhe.
Das Gebiss fliegt durch die Luft mehrfach. Das ist, ja. Sarah, wir hören uns nächste Woche wieder, freue mich.
Da freue ich mich drauf. Bis nächste Woche, Mike.
Tschüss.
Tschüss.
Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.